Guten Abend an Sie alle. Das Jahr ist gerade mal 12 Tage jung, aber es fühlt sich teils schon an wie ein gebrauchtes Jahr. Die internationalen Umwälzungen und Krisen werden mehr als weniger. Iran, Grönland, Venezuela, Ukraine. Über all das reden wir jetzt. In Deutschland versucht man optimistisch zu bleiben, trotz der komplizierten Weltlage. Aber das fällt nicht besonders leicht. Mal sehen, ob uns das gleich zumindest ein wenig gelingen kann. Ich freue mich, bei dieser komplizierten Weltlage 2 Gäste zu haben, die uns helfen einzuordnen. Armin Laschet ist hier, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, also mit großer Expertise, wenn es um Außenpolitik geht, aber auch mit einem kritischen Blick aufs eigene Land. Guten Abend, Herr Laschet.
Grüß Sie.
Und Christian Mölling, Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte und damit ein exzellenter Einordner. Guten Abend auch an Sie.
Hallo, guten Abend.
Herr Laschet, ja, dieses Jahr ist wirklich extrem turbulent gestartet, gerade mal 12 Tage jung. Mit welchem Gedanken hatten Sie denn noch Silvester angestoßen und ist der schon überholt?
Naja, wir waren ja in den Tagen vor Silvester und auch noch direkt nach Silvester sehr mit diesen Friedensbemühungen rund um die Ukraine beschäftigt, mit den Gipfeln im Kanzleramt, mit den Begegnungen in Mar-a-Lago mit dem amerikanischen Präsidenten. Ja, und dann nahm die Entwicklung halt eine ganz neue Dramatik. Venezuela hat vieles verdrängt. Jetzt ist für viele schon Venezuela wieder fast vergessen, weil der Iran stark im Fokus ist und über allem schwebt natürlich diese Grönlandfrage, die bisher eine theoretische ist, eine verbale ist, aber auch sehr schnell in Konkretes umschlagen kann. Deshalb, es war kein ruhiger Jahresstart, den wir da erlebt haben.
Ja, trotzdem mit einem Hauch von Optimismus?
Das ist gemischt. Also der Optimismus im Hinblick auf Ukraine ist ein wenig wieder verflogen. Weil das Problem bei diesem amerikanischen Präsidenten ist auch, er packt ein Thema an, ist sogar vielleicht am Anfang erfolgreich, aber dann bleibt er nicht dran. Wir haben den Gaza-Konflikt erlebt, die Geiseln sind frei, der Waffenstillstand ist da, aber die 18 Punkte danach, Entwaffnung der Hamas beispielsweise, palästinensische Administration aufbauen, das geht nicht voran. Bei Venezuela ist jetzt Maduro weg, der Präsident, aber es sind immer noch die gleichen Strukturen da. Und jetzt ist das Iran, also es ist, er springt von einem zum anderen, ohne dass es nachhaltig verändert.
Wir springen gleich mit, aber versuchen das zu analysieren. Herr Mölling, würden Sie denn sagen, das wird ein Jahr, das noch herausfordernder wird als das Vergangene, weil das steckt ja noch den meisten in den Knochen?
Ich denke schon. Wir haben gesehen, dass die Amerikaner unter Trump das Tempo jetzt nochmal angezogen haben. Und ich glaube nicht, dass das nur so ein Momentum ist, sondern ich glaube, dahinter ist schon der Plan, auch das Momentum von Zeit und Überraschung zu nutzen. Denn wir sehen ja, dass viele Aktionen nahezu gleichzeitig gestartet sind. Auch die Planung für eine mögliche Intervention der Amerikaner in den Iran ist quasi zeitgleich zu Venezuela, zu der Operation in Venezuela abgelaufen. Und Grönland lief auch parallel dazu. Das heißt also, man kann schon interpretieren, dass es hier auch den Versuch gibt, sozusagen durch den Vorteil der ersten Bewegung tatsächlich Fakten zu schaffen, wo andere einfach nicht hinterherkommen.
Sie haben gerade Iran erwähnt. Lassen Sie uns bitte einmal gemeinsam nach Iran blicken. Dort weiten sich ja die Proteste gegen das Regime immer weiter aus. Es gibt tatsächlich furchtbare Bilder, die zeigen, wie gewaltsam die Machthaber gegen die Demonstrierenden vorgehen. Das sind Bilder, die jetzt um die Welt gehen.
Wut und Protest im Iran. Seit mehr als 14 Tagen demonstrieren Nacht für Nacht die Menschen gegen die Mullah-Herrschaft. Bilder, die die Welt nicht sehen soll. Das Internet ist abgestellt, Telefonverbindungen sind eingeschränkt. Was als Aufruhr der Ladenbesitzer gegen die Inflation begann, ist zum politischen Protest geworden. Wer das Porträt des Schah-Sohns Reza Pahlavi zeigt, stellt die Systemfrage. Und es gibt mächtige Unterstützung für die Proteste. US-Präsident Trump will mit den Machthabern in Teheran verhandeln und droht. Sie herrschen jedenfalls mit Gewalt. Wir nehmen die Sache sehr ernst. Unser Militär prüft den Fall. Wir erwägen einige sehr starke Optionen. Doch das Regime wehrt sich. Organisierte Gegendemonstrationen am Tag und rohe Gewalt in der Nacht. Mediziner berichten von gezielten Schüssen auf Köpfe und Hälse junger Menschen. Die Zahl der Opfer wächst. Bedrückende Szenen aus Teheran. Menschen betrauern ihre getöteten Angehörigen. Ob das die Moral des Protests bricht? Im Iran ist es längst wieder Nacht. Zeit für Wut und Empörung.
Herr Laschet, wenn Sie diese Bilder sehen, bringen die Demonstranten das Regime diesmal wirklich ins Wanken? Es gab ja schon häufig Proteste.
Es ist schwer zu sagen, wie es endet, aber es ist anders als bisher. Es gab unterschiedliche Protestbewegungen, oft aus den Universitäten oder aus akademischen Kreisen, dann in den kurdischen Regionen des Landes. Aber diesmal hat es anscheinend die Breite der Gesellschaft erfasst. Und im Bericht waren ja gerade die Basarhändler erwähnt. Das war immer eher eine konservative, auch der islamischen Revolution nicht fernstehende Gruppe. Da hat es diesmal angefangen. Und dann ist es übergeschlagen auf all die anderen Gruppen. Und da die Takte immer enger werden von solchen Aufständen, glaube ich, dass irgendwann dieses System fällig ist.
Ist das der Unterschied, warum es diesmal ernster werden könnte?
Ich will den anderen Aspekt noch mit reinbringen. Ich weiß gar nicht, ob das schon den Unterschied macht. Und die Frage ist, ob die Amerikaner mit ihrem Vorgehen, so wie sie es auch in anderen Fällen gemacht haben, durch die Androhung brutaler Gewalt oder der militärischen Optionen jetzt offensichtlich erstmal eine Verhandlungstür wieder aufgemacht haben. Also durch das Angstmachen gegenüber dem anderen hier hoffen reinzukommen, was nicht bedeutet, dass das im Sinne der Opposition jetzt ist. Ich glaube, das muss man immer sehr fein mittlerweile unterscheiden, sondern die Amerikaner haben offensichtlich ein Eigeninteresse, das vielleicht eher dann in Israel zu suchen ist und einer Stabilisierung oder einer Erhöhung der Optionen von Israel, als das jetzt notwendigerweise zum Wohle einer demokratischen Entwicklung im Iran wäre.
Ja. Aber zumindest gab es ja heute dann die Meldung, dass Iran wohl verhandlungsbereit sei und eben die Amerikaner mit denen verhandeln könnten. Ich frage mich, Herr Laschet, wie kommen wir oder Sie auch an Informationen aus Iran? Das ist ja sehr kompliziert und man kommt ja kaum rein. Das Land schottet sich komplett ab. Wir haben jetzt gerade Bilder gesehen, die dann eher so aus den sozialen Netzwerken kommen. Journalisten kommen nicht rein. Gibt es da irgendeinen direkten Kommunikationskanal?
Na, die gibt es. Dann ist das Internet seit 4 Tagen abgeschaltet. Man versucht jetzt über Starlink es wieder herzustellen, also den Satelliten von Elon Musk. Aber da setzt der Iran auch militärische Störsender ein, sodass das Signal gar nicht weiter übertragen werden kann. Die Europäische Union überlegt, auch mit technischen Möglichkeiten da zu helfen. Also wenn verhandelt würde mit den Amerikanern, finde ich, ist das eine Grundbedingung, dass Internet und Kommunikation, auch Telefon, wiederhergestellt wird.
Also einen direkten Draht, sage ich mal, deutsche Regierung ist tatsächlich eigentlich
unmöglich. Nein, es gibt keinen direkten Draht und es gibt immer wieder Berichte, aber die sind auch tagesaktuell nicht sehr verlässlich.
Jetzt soll der Botschafter eingestellt worden sein, der Deutsche, unter anderem auch der Französische, durch Iran, weil die sich natürlich jetzt sagen, warum mischt ihr euch ein? Wie reagiert denn Deutschland darauf?
Na gut, also eigentlich hätte umgekehrt der iranische Botschafter hier eingestellt werden
müssen. Wird das passieren?
Das ist in der Diskussion. Die Europäische Union ist so langsam auch wach geworden. Frau Kallas hat sich jetzt auch artikuliert, auch Frau von der Leyen. Das hat allerdings wie immer sehr lange gedauert. Also es gibt viele, die auch in der Europäischen Kommission und auch hier bei uns immer noch glauben, man muss sanft sein wegen des Atomabkommens.
Also glauben Sie, sollte man nicht sein?
Und ich finde, wir müssten die Sanktionen, Sanktionen gab es immer nur für Leute, die an dem Atomabkommen beteiligt waren oder wie man Druck machen wollte, damit das Atomabkommen umgesetzt wird. Ich glaube, diese jetzt entstehende Freiheitsbewegung, dazu sollten wir die Revolutionsgarden auf die Antiterrorliste setzen. Damit sind die Finanzströme unterbrochen. Und ich finde, den Eliten muss man mindestens genauso begegnen, wie man bei den Russland-Sanktionen beispielsweise bis ins letzte Detail regelt, wer überhaupt einreisen darf und wer nicht.
Das könnte Deutschland in dem ersten Schritt aber tun. Ist das geplant?
Ja, nein, das muss man europäisch gemeinsam tun. Und daran wird auch gearbeitet. Deutschland alleine kann das nicht. Solche Einreisebeschränkungen sind dann meistens europäische Sanktionen, damit sie wirkungsvoll sind.
Wäre das jetzt wirkungsvoll oder hat man auch ein bisschen den Moment verpasst, sage ich mal? Also das geht ja wirklich schon sehr lange.
Ich glaube, die kurze Antwort ist nein. Oder wirkungsvoll auf was? Auf die jetzigen Entwicklungen, die gerade tagesaktuell im Iran ablaufen, wird das keinen Einfluss haben, auch nicht. Die Androhung, dass das irgendwann später kommt und dann die Revolutionsgarden oder andere funktionale Teile des Regimes trifft, dafür wird es, glaube ich, nicht mehr reichen. Ob es, wenn das Regime überlebt, denn das wäre ja sozusagen die einzige Option, in der die Sanktionen noch wirken könnten, ob es dann auf der wirtschaftlichen Ebene wirklich interessant ist, wenn das aus der Europäischen Union kommt, das mag ich nicht zu beurteilen. Ich habe den Eindruck, dass die Situation für das Regime insofern ungünstig ist, unabhängig von den finanziellen Ressourcen, dass sie wirklich um ihre um den Machterhalt wirklich gerade fürchten müssen. Es ist ja bekannt geworden, dass offensichtlich die politische Führung den Plan B hat, nach Moskau möglicherweise zu flüchten. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen.
Russland supportet Iran, muss man sagen.
Genau. Und dass hier im Grunde genommen man schon im Rahmen der iranischen Führung sieht, dass es möglicherweise kippen könnte. Man ist sich seiner Sache also nicht mehr sicher. Aber dass wir das Fass zum Überlaufen bringen können, das überschätzt, glaube ich, unsere Möglichkeiten mit Blick auf die Zeitachse und auch das Gesamtpotenzial, was wir ins Gewicht tun.
Aber dann halten Sie einen Systemwechsel für möglich momentan?
Möglich, aber genauso unsicher, wie Herr Laschet das eben beschrieben hat. Also das Regime hat alle Proteste der Vergangenheit erfolgreich niedergeschlagen. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Die Frage ist, wer oder was macht dieses Mal den Unterschied? Ich glaube, man sollte nicht zu viel Hoffnung darin setzen, auch wenn ich es eben aufgebracht habe, dass jetzt eine externe Intervention durch die USA tatsächlich sozusagen die Balance, die Waage in eine andere Richtung ausschließen lässt. Und das kann, glaube ich, nur aus dem Land selber heraus entstehen.
Was wäre eigentlich für Deutschland dann eine Option oder ein Iran, mit dem man sozusagen wieder an einen Verhandlungstisch käme? Was käme danach? Das ist ja die große Frage. Also angenommen, das Regime würde tatsächlich stürzen. Jetzt fällt immer wieder der Name Reza Pahlavi. Das ist sozusagen der ehemalige Kronprinz, der Sohn des Schahs. Wäre das eine Figur, mit der man umgehen könnte?
Die Schwierigkeit dieser Oppositionsbewegung ist, dass sie keine Figur aus dem Land hat. Weil wenn es die gäbe, wäre sie wahrscheinlich längst inhaftiert oder umgebracht worden. Deshalb stützt sich ein Großteil der Opposition jetzt auf Reza Pahlavi, der auch durch seine Aufrufe dann wieder eine Wechselwirkung erzeugt. Und möglicherweise könnte das für einen Übergang sein, aber der Kern ist eigentlich, stürzt das System ja oder nein? Und wenn es stürzen würde, wäre, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Systemen in der Welt, die Welt eine andere. Der gesamte Nahe Osten würde stabilisiert. Man darf ja nicht vergessen, dass der Iran die Hisbollah im Libanon finanziert hat, dass er Assad gestützt hat und auch iranische Truppen in Syrien hatte, dass er die Houthi in Jemen unterstützt. Also überall, wo Terrorgruppen sind, ist der Iran mit dabei. Und Russland unterstützt er mit Drohnen im Kampf gegen die Ukraine. Und er setzt darauf, dass Venezuela ihn unterstützt. Also insofern hängen all diese Dinge auch ein wenig zusammen. Die Schwächung Venezuelas schadet auch wieder dem Iran. Und schadet auch wieder Russland.
Das, was Sie eben sagten, was im Prinzip ein zusammenhängendes Spiel. Also glauben Sie, das ist sozusagen geplant?
Nein, das glaube ich nicht, dass das geplant ist. Aber wenn die Mullahs stürzen, ist die Welt eine andere.
Mhm. Aber eine bessere, wie ich es verstehe. Je nachdem, wer natürlich dann in diese Position und dieses Wagen
egal, wer da reinkommt, so aggressiv, terroristisch und im Inneren, wird auf jeden Fall besser. Mhm. Ob es optimal wird, weiß man nicht, aber es kann nur besser werden.
Nun blicken alle darauf, was eben Donald Trump macht, der gesagt hat, ja, wir verhandeln, aber wir wissen auch, da kommen wir auch gleich noch zu, wir haben es ja auch schon angeschnitten, dass man bei ihm nie so recht weiß, was er denn tut. Also in diesem Fall wäre er vielleicht doch eine Art von Retter, der Iran helfen könnte, das Regime sozusagen loszuwerden. Ist uns das dann genehm, wenn er das macht, bei aller Kritik?
Ja, es kann nur er machen. Mhm. Also
mal wieder.
Ich habe meine Schwierigkeit mit diesem Denken, Regime-Change von außen. Das ist im Irak grandios schiefgegangen. Das ist in Libyen schiefgegangen. Das ist an vielen Orten schiefgegangen. Und deshalb war eigentlich die Lehre der letzten 20 Jahre, setzt nicht von außen auf Regime-Change. Hier ist aber jetzt eine Situation, dass es stark von innen kommt. Dass Millionen selbst auf der Straße sind. Und ob da nicht der letzte Stoß dann auch von außen helfen kann, das würde ich nicht bestreiten. Mhm. Also ich traue Trump zu, diesen Stoß zu machen.
Und er macht das ja alles sehr offen. Sie haben es gerade angesprochen, Irak und so weiter. Es wurde dann immer mit so Begründungen um sich geworfen, warum man in andere Länder gegangen ist und Dinge getan hat. Auch Obama hat ja auch interveniert. Und diesmal ist es aber sehr offen. Er sagt ganz offen, was er will und warum er das tut.
Ja, die Frage ist, ob er tatsächlich dann, wie ich schon gesagt habe, die Ziele der Opposition verfolgt. Denn da haben wir das Beispiel Venezuela. Da haben wir in den ersten Stunden, Tagen noch darüber gesprochen, was sozusagen jetzt danach käme. Das hatte man sich aber offensichtlich in Washington alles schon ausgedacht. Und die Ziele waren eben ganz andere als das, was wir uns erhofft hätten möglicherweise. Und da wird es dann auf einmal ganz schwierig, wo man sagt, okay, Maduro als Diktator ist weg. Können wir das akzeptieren? Naja, mit welchem Preis? Ich glaube, die Frage ist immer, welcher Preis damit auf die Waage kommt, wenn man bereit ist, von den, sag mal, den sehr einfachen normativen Grundsätzen des Völkerrechts schon mal Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, es könnte sozusagen was Gutes darin liegen, dass man hier mit dem Souveränitätsprinzip und anderen Dingen halt einfach bricht.
Also ist in Ordnung, das Völkerrecht da ein bisschen weiter auszulegen, weil es der Welt dient?
Naja, wir haben ja das andere Thema sozusagen noch in der Reserve. Das ist das Thema Grönland. Ja, da würden wir das ja auch anders auslegen. Also von daher kommen wir sozusagen, haben wir wunderbar drei parallele Beispiele, wo wir bei dem einen Beispiel sagen, na, Iran, da könnte es ja helfen. Vielleicht machen wir das mal. Vielleicht drücken wir mal ein Auge zu. In Venezuela gab es diese Stimmen auch für die erste Zeit, bis man dann gemerkt hat, okay, der Plan, den Trump verfolgt, den finden wir jetzt doch wiederum nicht so gut, dann ist vielleicht doch das Völkerrecht nicht so schlecht. Und bei Grönland sagen wir ganz klar, nein, das geht ja gar nicht. Also im Grunde genommen ist das schon die Frage, wollen wir noch an diesem Rahmen des Völkerrechts als einer Referenzpunkt festhalten, dass wir sagen, das muss eingehalten werden, oder erkennen wir an, dass das Völkerrecht sowieso nur da eingehalten werden kann, wo wir es letztendlich auch durchsetzen, denn die Amerikaner setzen es nicht mehr durch.
Also man tut ja manchmal so, als wenn das jetzt eine Besonderheit wäre, was Trump macht. Und manche erklären, es hat eine neue Zeit begonnen, jetzt gilt das Völkerrecht nicht mehr und es gilt nur noch die Machtpolitik. Wenn man ehrlich ist, er sagt es nur brutaler. Aber jeder amerikanische Präsident der letzten Jahre hat nach dem Prinzip des Völkerrechts fundamentale Rechtsbrüche begangen. Obama lässt Osama bin Laden in Pakistan ermorden. So, da waren wir alle froh, dass der Terroristenführer ermordet war.
Gut, es war aber ein Terrorist, der zumindest kein Land gelenkt hat.
Also ja, Moment, okay, aber gegen jedes Völkerrecht. Der gesamte Irakkrieg mit erfundenen Argumenten und 250.000 Toten, ein Land überfallen und quasi bis heute zerrissen. Selbst die bei uns in Europa herbeigesehnten Eingriffe der Amerikaner auf den Balkan, im Jugoslawienkrieg, waren nicht durch ein UN-Mandat gedeckt. Da haben wir dann das neue Rechtsinstitut entwickelt, dass man, wenn Massenvergewaltigungen, ethnische Säuberungen da sind, aus humanitären Gründen eingreifen darf. Völkerrechtlich gedeckt war es nicht. Und wir haben dann noch das Kosovo abgetrennt aus Serbien. Das ist eine Gebietsverschiebung in Europa. So, was wir eigentlich sahen, ja, das wollten wir nicht mehr machen. Und so kann man das bei fast jedem amerikanischen Präsidenten fortsetzen. Bis hin zu Kennedy, der in Kuba, in der Schweinebucht quasi einen Umsturz 1960 schon machen wollte. Nur wir dachten, wir sind auf einem Weg, wo wir stärker zu einer regelbasierten Ordnung kommen. Aber wir müssen heute feststellen, es ist alles so, wie es seit Jahrzehnten war.
Das hört sich für Sie aber, oder jetzt, wie Sie es so sagen, fast so ein bisschen in Ordnung an.
Nee, aber man darf halt nicht die Vorstellung haben, also ich habe Völkerrecht nun studiert und bin ein großer Fan auch der Vereinten Nationen, aber die Realität ist so, dass mit der Zusammensetzung des UNO-Sicherheitsrates zu keiner Zeit eine Einstimmigkeit über eine solche Maßnahme erzielbar ist. Es gab ein einziges Mal, dass alle fünf, China, Russland und die USA und Frankreich und Großbritannien, ja gesagt haben zu einer Intervention. Das war beim ersten Golfkrieg, als Saddam Hussein Kuwait besetzt hat. Und das war in den Jahren 89, 90 unter Gorbatschow noch, als die Hoffnung war, jetzt beginnt eine neue Welt.
Das wird sich verändern.
So, und das ist in den letzten 30 Jahren leider nicht weiterentwickelt worden.
Es ist alles tatsächlich im Umbruch, hat viel mit den USA oder fast alles mit den USA im Moment zu tun. Und deswegen möchte ich jetzt einmal nach Grönland gehen. Und wir nutzen hier in der Sendung gerne mal die KI, meistens um irgendwie was zu fragen zu den Gästen. Jetzt haben wir es uns anders überlegt. Wir haben die KI mit einer anderen Aufgabe gefüttert. Wie stellt sich Trump wohl Grönland vor? Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen zum Schmunzeln. Es ist aber eigentlich traurig-schaurig, was dabei rausgekommen ist. Also das haben wir generiert, das KI-Video.
Welcome to the land of ice. Here come gold at twice the price. Frozen fjords untouched and white. Perfect place for neon lights. Glaciers melting, timing's great. Bought it late but called it fate. Says it's empty, says it's free. Just forgot the people. Trump-Reeland number one. Ice cold deal already done. Luxury where no one stays. Five star tents in polar haze. Trump-Reeland can't go wrong. Trust the brand has been so strong. If it fails, we'll say we won. Trump-Reeland number one.
Also wenn man sich das so anguckt, was ich verrückt finde, wir leben in einer solch verrückten Welt, dass das fast echt sein könnte oder von Trump stammen könnte. Wundert eigentlich so ganz, oder? Dass die KI mit ein paar Wörtern sagt, ja, so stellt er sich das vermutlich vor.
Also ein bisschen dem Gaza-Modell nachentwickelt, da gab es ja auch.
Wo wir alle schockiert waren tatsächlich.
So, und er hat es wirklich vorgetragen. Und das Argument, das er anführt, ist nicht unberechtigt, dass Grönland sicherheitspolitisch heute interessanter wird, durch das schmilzende Eis, durch neue Wege. Aber das könnte alles im NATO-Rahmen passieren. Es gibt gar keinen Grund, das dafür amerikanisch zu annektieren. Und deshalb stehen da andere Dinge im Hintergrund als die Sicherheitsfragen.
Also was glauben Sie, was da genau im Hintergrund?
Ja, ist die Vorstellung, wir vergrößern unser Land.
Also eigentlich auch.
Diese Skizze der Vizepräsidentin, der Ehefrau des Stabschefs, wo die quasi Grönland amerikanisch gemalt hat. Ich glaube, auch in solchen Kategorien denkt er.
Ist das so? Ist das eigentlich auch die Großmachtsfantasie, die einem Putin hat, die vielleicht auch China hat? Also je mehr, desto besser?
Also dass ich jetzt wüsste, was Trump denkt, das wäre wahrscheinlich der absolute Wahnsinn. Aber ich glaube, man muss zumindest das, was er sagt, ernst nehmen. Also auch wenn das, was die KI eben gezeigt hat, eine Fantasie ist, er würde das wahrscheinlich nehmen und reposten. Und das zeigt, glaube ich, wie er zeigt seine Macht, die er sowohl im Militärischen als auch im Medialen in der Lage ist auszudehnen. Er macht, dass er hier Thema dieser Talkshow ist, ohne dass er auch nur einmal mit einem von uns dreien gesprochen hätte. Das ist schon eine enorme Macht, die er dadurch hat, Themen zu setzen und Diskurse zu steuern. Und wir schaffen es nicht dazu, einen alternativen Diskurs zu entwickeln.
Warum ist eigentlich Grönland dann doch so interessant für ihn, habe ich mich gefragt, weil das ja etwas ist, was er schon in der ersten Amtszeit auch angesprochen hat. Dann ist das so ein bisschen irgendwie im Sande verlaufen, dann war er nicht mehr da und wir haben auch nicht mehr alle so richtig hingeguckt. Also vergrößern der eigenen Macht sozusagen, des eigenen Gebietes, Sicherheit, vielleicht auch ein bisschen Öl oder ein paar seltene Erden. Oder ist es auch einfach Trump, der sagt, ich kann das einfach? Weil ich es kann, weil ich die Macht habe, weil ich der US-Präsident bin.
Also Grönland hat 30.000 bis 40.000 Einwohner.
57.000, glaube ich.
Ja, wie manche Kleinstadt in Deutschland. Die Dänen haben sich auch nicht immer in der gleichen Intensität in ihrer Geschichte darum gekümmert. Eigentlich ja ein koloniales Gebiet, denn man fragt ja auch, wieso gehört das zu Dänemark? So, es ist aber jetzt so gewachsen und die Grönländer wollen das auch. Aber es ist ein leichtes, dass er das übernimmt. Also das ist vielleicht leichter als viele andere Konflikte. Und deshalb ist es vielleicht für ihn so verlockend. Er riskiert nur eines, das Ende der NATO. Denn wenn ein NATO-Mitglied quasi wie Dänemark ist, von einem anderen NATO-Mitglied quasi Gebiet annektiert bekommt, warum soll dann Dänemark oder irgendein anderer noch in die NATO vertrauen? Und das muss man jetzt auch in der Argumentation, auch im Kongress, auch mit denen, die in der politischen Landschaft noch da sind, außer Trump, klar machen, das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern es steht das gesamte westliche Bündnis auf dem Spiel.
Da wollen wir gleich noch mal kurz drauf gucken, weil das ja auch international und gerade in Dänemark diskutiert wird. Aber einmal noch mal für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, um noch mal Grönland zu verstehen, ein kurzer Blick auf die größte Insel der Welt.
Grönland liegt im Nordatlantik zwischen Nordamerika und der eurasischen Landmasse. Schon seit dem Kalten Krieg unterhält das US-Militär hier eine Basis. Die Insel ist reich an Rohstoffen. Es gibt dort unter anderem Gold, Uran, Erdgas, Erdöl, aber auch die sogenannten seltenen Erden. Aktuell ist der Abbau teuer, weil weite Teile Grönlands mit dickem Eis bedeckt sind. Aber durch den Klimawandel wird die Eisdecke dünner und zieht sich zurück. Die begehrten Rohstoffe können dann leichter abgebaut werden. Die Eisschmelze in der Arktis eröffnet möglicherweise auch neue Handelsrouten durch das Nordpolarmeer. Eine Nordostpassage zwischen Europa und Asien oder die Nordwestpassage zwischen Nordamerika und Asien. Transportwege könnten dadurch deutlich kürzer werden.
Die US-Regierungsvertreter haben jetzt gesagt, wir könnten an die Einwohner Grönlands ja einfach mal so zwischen 10.000 und 100.000 Dollar zahlen pro Person. Und wir kaufen uns die sozusagen. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Ja, das ist natürlich bei ihm in vielen Fragen die Herangehensweise eines Immobilienmaklers. So wirkt auch manchmal die Verhandlungstaktik. Etwas total Verrücktes fordern, dann zurückdrehen und dann am Ende doch etwas erreichen. Das passt alles nicht zu unseren Vorstellungen von Diplomatie.
Ja, aber wäre das denkbar?
Ja, Gott, wenn man am Ende sagt, die machen eine Volksabstimmung und man gibt jedem 1 Million oder 2 Millionen, 100.000 reicht, glaube ich, da nicht aus. Mhm. Ob da nicht mancher sagt, na ja, warum sollen wir nicht Amerikaner sein? Es ist schwer zu schätzen, weil sowas ist eigentlich total unüblich in der internationalen Politik, aber ausgeschlossen ist es nicht.
Wäre das denn theoretisch möglich? Also könnte jemand sagen, pass auf, ich gebe dir Geld. Und genau, es wäre eine Volksabstimmung. Grönland müsste wahrscheinlich selber irgendwie entscheiden. Oder die Grönländer.
Eine gekaufte Volksabstimmung.
Wäre nicht die erste Versuch.
Ich glaube, das ist, ich komme nochmal auf den Punkt von eben zu. Ich glaube, das ist vor allen Dingen etwas, wo man zurzeit den medialen Raum einfach füllt mit unterschiedlichen Vorstellungen. Trump legt als erstes den kleinen Revolver auf den Tisch und alle schnappen danach und sagen, oh wow, der könnte jetzt sozusagen Grönland militärisch intervenieren. Das ist, naja, so richtig eine Intervention ist das ja nicht, ne, wenn das stattfinden würde. Was er macht, ist, erhöht den Druck. Er ist im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, ein Schutzgelderpresser. Der aber den gesamten staatlichen Instrumentenkasten nimmt und damit reingeht und sagt, hier, das kann ich im Grunde genommen alles machen. Und er hat den größten Instrumentenkasten, das muss man leider sagen, den ein Land zurzeit anzubieten hat. Und damit setzt er alle tatsächlich unter Druck. Und ob in dem Zusammenhang die NATO überhaupt eine Währung ist, ob der sagt, Mensch, das, aber jetzt habt ihr aber recht, jetzt, aber dann will ich lieber die NATO behalten. Ich wäre da total vorsichtig. Vielleicht sagt er, ja, okay, wenn das der Preis ist, dann ist es halt auch in Ordnung. Und ich mache bilaterale Deals mit den ganzen Europäern. Das wollte ich sowieso schon immer machen. Die Europäische Union will ich auch nicht haben. Also im Grunde genommen hilft es mir doch, den Widerstand dieser mehr als 30 Staaten in Europa, in der Europäischen Union und außerhalb, im Grunde genommen zu zerschlagen. Die werden dann nicht mehr gemeinsam sein. Es wird innerhalb der Europäischen Union einige Staaten geben, die immer noch sagen, Mensch, mit Trump müssen wir zusammen, auch innerhalb der NATO. Also im Grunde genommen kriege ich dadurch ein schwächeres Europa möglicherweise hin. Und ich glaube, deswegen sind zurzeit viele so vorsichtig, sich bei Grönland stark aus dem Fenster zu lehnen, weil es natürlich immer noch die Hoffnung gibt, das ist ein bisschen wie der Esel, der Karotte ständig hinterherläuft, dass man Trump wieder auf seine Seite ziehen kann bei einem Thema, das viel wichtiger ist, nämlich beim Thema der Ukraine. Oder man ihn zumindest nicht komplett verliert in Richtung Moskau. Ne? Das ist, glaube ich, zurzeit die dieses dünne Eis, auf dem alle dahin gleiten, und Trump nutzt die Gelegenheit. Ich glaube, dafür hat er ein Gespür auf der einen Seite für die Medien, ja, und auf der anderen Seite da, wo er dadurch, dass er Leute unter Druck gesetzt hat, jetzt auf einmal eine geschäftliche Möglichkeit entsteht.
Man fragt sich ja, wie kann es sein, dass Europa sich das eben über Jahre, auch wohl wissend, dass das passieren kann, angeguckt hat. Also man hätte ja auch in Grönland schon längst sich anders verhalten können.
Ja, aber man hat es eben nicht auf die Agenda gesetzt. Es hat so viele Versuche hier auch in Berlin gegeben, das Thema arktische Sicherheit zu thematisieren. Da haben wir quasi in einer sehr provinziellen Art und Weise gesagt, na, hinter der Nordsee kommt für uns eigentlich nichts mehr. Und das ist wirklich etwas gewesen, wo man sagen kann, naja, jetzt sind wir halt in Situationen, wo andere an uns vorbeiziehen und sagen, naja, wir machen jetzt halt Nägel mit Köpfen, weil der Referenzpunkt eben nicht mehr Europa, europäische Solidarität und europäische Sicherheit ist, sondern die Frage, wie bringe ich mein eigenes Land nach vorne und was sonst an Motivation bei Trump dahinter sein möchte. Aber der Referenzpunkt ist für ihn eher China, als dass es die Europäer sind.
War das ein Fehler, Herr Laschet?
Ja, klar. Aber es gibt so viele Fehler. Also man kann sich aber da erklären. Man hatte ganz andere Themen im Blick. Und dass man in Deutschland nicht als erstes an arktische strategische Sicherheitsinteressen denkt, kann man nachvollziehen. Trotzdem hätte man es machen müssen.
Was gab
in der Tat gab es Fachtagungen und viele Experten, die das ja schon lange gesagt haben.
Mhm. Können Sie sich denn wirklich vorstellen, dass Trump so weit gehen würde, militärisch einzugreifen?
Ja, der muss gar nicht viel eingreifen, der ist ja schon da.
Der ist schon da.
Die Stützpunkte sind da. Ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Krieg mit Europa gibt über diese Frage.
Mhm. Also Ex-Außenminister Gabriel sagt zum Beispiel, wir müssen verhindern, dass Dänemark zum Appetithappen für Trump wird. Ist es das so ein bisschen? Also der probiert ja auch mal hier und da, was kann ich eigentlich so machen?
Das ist schön gesagt, was soll das heißen? Wenn er es macht, macht das.
Und man kann nichts tun.
Ja, man kann argumentieren, man kann die Folgen beschreiben, bin ich sicher, ob im Kongress beispielsweise, selbst bei seinen Anhängern, die Bereitschaft da ist, die NATO gegen Grönland zu tauschen. Da, glaube ich, gibt's schon noch viele, die sagen, lass uns das nicht riskieren.
Aber müsste der deutsche Kanzler da nicht doch mal einmal sagen, bis hierhin und nicht weiter? Also man hält sich ja doch sehr zurück. Die SPD ist im Moment ein bisschen anders. Die sind da noch mal ein bisschen fordernder.
Die SPD ist fordernder bei Venezuela gewesen, was nicht intelligent war. Denn wenn wir jetzt groß an diesem Wochenende gesagt hätten, alles völkerrechtswidrig, ist ja die erste Frage, ja, was folgt denn daraus?
Was ist dann?
Was machen wir denn jetzt? Fordern wir die Freilassung von Maduro, rückgängig machen des Prozesses, machen wir Sanktionen gegen die USA, frieren wir amerikanische Assets ein, kannst du die ganze europäische Palette gegen USA richten? So, das will aber keiner. Man sagt nur völkerrechtswidrig. Und der nächste Schritt wäre von Trump an diesem Wochenende gewesen, dann kümmert euch selbst um die Ukraine. In der Zeit war der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers in Kiew. Man saß gerade wieder zusammen mit den Amerikanern, um sie an Bord zu halten. Und ich bin sicher, eine harsche europäische Reaktion hätte das Ende jeder Unterstützung bedeutet.
Herr Habeck nennt das gerade, der kümmert sich jetzt ja um Dänemark, herumscharwenzeln. Sie sagten, im Zusammenhang mit Außenpolitik sei kompliziert. Aber ist es nicht irgendwie ein Herumschwänzeln um Donald Trump, um die Situation, dass man eben nicht ihm ins Gesicht sagen kann,
ja,
das geht nur
bisher? Das ist intelligent.
Die bessere Variante?
Ja, ich glaube, also die Frage der besseren Variante ist schon gut, weil sie zeigt nach vorne. Ja, wir können uns alle, wir beide hier und allen Kreisen in Deutschland ganz wunderbar darauf verständigen, dass das völkerrechtlich nicht okay gewesen ist und können uns dann kollektiv darüber echauffieren. Aber die Frage ist natürlich in der Tat, was folgt daraus? Also was sind wir denn bereit an Negativeffekten hinzunehmen, wenn wir sagen, okay, wir managen jetzt Grönland und wir managen auch die Ukraine ab sofort alleine. So, das wäre ja dann die Möglichkeit, der man ins Auge sehen müsste. Und die Frage ist, hat Europa einen Plan dafür? Und da muss man sagen, sieht zurzeit zumindest nicht so aus. Auch weil wir in Europa, in den einzelnen Staaten, die für eine europäische Position wichtig wären, also Frankreich, Großbritannien als klassische Mächte, zurzeit eine große innenpolitische Schwäche einfach haben. Die würden nicht in der Lage sein, die politischen Kosten, die da ja auch monetäre Kosten sind, an ihre Wählerschaft weiterzugeben. Und zu sagen, das nehmen wir jetzt mal.
Das wird natürlich genutzt von dem Trump und Putin, weil die genau wissen, dass die Europäer nicht sonderlich sozusagen stark sind momentan. Warum kriegt man das nicht geändert? Warum schafft es Europa nicht?
Man wird es ändern, das wird aber seine Zeit brauchen.
Aber sind wir nicht zu langsam?
Ja, aber die Welt ist ja, wie sie ist. Trump ist jetzt seit einem Jahr im Amt. Man hätte ahnen können, dass er wiederkommt. Man kann aber nicht ahnen, was er an einzelnen Maßnahmen macht.
Er hat ja ganz vieles angekündigt.
Und das Thema der europäischen Souveränität und einer eigenen Verteidigungsfähigkeit wird ja schon lange diskutiert, nur man muss es jetzt ernsthaft auch weiter verfolgen. So, und bei der Ukraine sind wir so unerfolgreich nicht als Europäer. Die Russen haben gedacht, sie sind in 3 Tagen in Kiew und das Problem ist gelöst.
Jetzt haben wir aber schon den 4. Kriegswinter tatsächlich.
Okay, das zeigt aber auch die Resistenz, dass auch einer solchen Macht wie Russland das nicht möglich ist, diese Front relevant in den letzten 2 Jahren weiter zu verschieben. Und die Europäer haben alle Sanktionspakete einstimmig hingekriegt, trotz aller Schwierigkeiten. 19 an der Zahl inzwischen. Und der neue 90-Milliarden-Kredit auch einstimmig beschlossen, auch mit den Stimmen Ungarns, auch wenn sie nicht mitmachen, sichert die Ukraine für die nächsten Jahre ab. Also Europa ist nicht ganz so schwach, wie wir uns selbst immer einreden, aber wir sind nicht so stark, die Amerikaner ersetzen zu können. Und daran muss man arbeiten.
Und die Frage ist, wie verhält sich Deutschland und wie stark ist Deutschland? Sie haben gerade gesagt, innenpolitisch haben ganz viele europäische Länder ihre Probleme. Da kann man nicht mehr von Problemchen sprechen. Und allein Herr Laschet, der Tag heute zeigt ja, wie kompliziert tatsächlich alles ist, außenpolitisch, innenpolitisch. Und Sie haben in einem Interview gerade gesagt, uns fehlt die Mentalität, dass sich Fachminister verpflichtet fühlt, ein Problem zu lösen ohne den Kanzler, um jetzt mal den schnellen Schritt zu uns zu bekommen. Damit kritisieren Sie ganz offen die Arbeit der Ministerinnen und Minister.
Ja, weil die Journalisten fragen, Ja, meinen Sie nicht, der Kanzler ist zu viel außenpolitisch unterwegs, müsste der nicht mehr Innenpolitik machen? Mhm. Erstens muss, egal wer jetzt Kanzler wäre, Außenpolitik gemacht werden, weil es gerade relevant ist. Er ist heute in Indien. Mhm. Wenn man los will von anderen, von Russland und von China, muss man neue Märkte, neue Partner erschließen. Dafür ist Mercosur wichtig. Also das hängt ja alles zusammen. So, und deshalb zu sagen, der soll jetzt nicht nach Indien reisen, der soll lieber irgendwo in der Lüneburger Heide sich um Arbeitsplätze kümmern.
Wer soll denn in die Lüneburger
Heide? Da ist meine Meinung, wir haben Fachminister. Mhm. Und die sollen das auch mal selbst lösen.
Also Herr Wadephul und Herr Klingbeil sind gerade in den USA.
Ja, ist ja gut.
Das ist schon mal gut. Und ja. Die anderen?
Nein, aber verstehen Sie, Frau Atalay, man glaubt, jedes Problem, unsere Wettbewerbsfähigkeit, die Rentenfrage, diese Frage, jene Frage, müsse immer der Kanzler lösen.
Aber der ist doch der Chef von uns ganz. Ja, er kann ja zumindest seine
Wir haben Minister gehabt wie Norbert Blüm. Der hat alleine die Pflegeversicherung eingeführt und gestemmt am Ende und seine Mehrheiten selbst organisiert. Die großen Rentenreformen, selbst die Riester-Reform, ist mit Fachministernamen verbunden. Und ich habe dir drei Beispiele mal genannt. Die Wirtschaftsministerin, die Arbeitsministerin, ist gar keine parteipolitische Frage. Der Finanzminister müssten doch selbst auch mal ein Interesse haben, ein Problem zu lösen, ohne dass man immer auf den Kanzler wartet. So, wenn es nicht geht, muss er es. Aber in dieser außenpolitischen Zeit wäre es gut, wenn diese Koalition insgesamt den Spirit entwickeln würde, wir müssen mehr für unsere Wettbewerbsfähigkeit zu tun, denn die ganzen außenpolitischen Fragen funktionieren nicht, wenn wir wirtschaftlich nicht stark sind.
Also müsste ein Herr Klingbeil, SPD-Vizekanzler, so den inneren Gerhard Schröder rausholen?
Ja, und auch den anderen mal was gönnen. Es ist mir doch egal, ob Frau Baas erfolgreich ist. Als ich Regierungschef war, habe ich das so versucht. Mhm. Wenn die FDP gute Ideen hatte, soll sie auch glänzen, soll auch die Punkte bekommen. Am Ende wird eine Regierung am Gesamterfolg gemessen und nicht, ob sich Herr Klingbeil ein bisschen mehr gegen Frau Reiche oder was durchgesetzt hat. Das passt in diese Zeit, wo wir außenpolitisch so bedroht sind und innenpolitisch in der AfD einen Systemgegner haben, da passt dieses Klein-Klein in einer Koalition nicht mehr richtig in die Zeit.
Ist es das, warum wir vielleicht auch den Eindruck haben, wir sind nicht wirklich krisenfest, weil wir uns hier in diesem Klein-Klein permanent bewegen?
Ja, ist jetzt die Frage, wer ist wir?
Deutschland?
Na, ich würde es schon weiter runterbrechen. Die Frage ist sozusagen der Berliner Politikbetrieb nicht, ist der krisenfest? Mhm. Oder ist es die Gesellschaft? Ich habe bei der Gesellschaft, ehrlich gesagt, deutlich größeres Zutrauen. Weil ich glaube, dass dieses Land ein Riesenpotenzial hat. Und das wird durch viele Krisen der letzten Jahre und Jahrzehnte wirklich als Deutsche gut durchgekommen sind. Ich habe bloß die Sorge, dass auf der einen Seite, weil wir sozusagen die Betriebstemperatur noch nicht haben insgesamt und weil die Parteipolitik bei uns sozusagen ja mit einer Geschichte von Frustrationen der letzten Jahre und Jahrzehnte sozusagen in diese Koalition reinrauscht, man dadurch natürlich auch erklären kann, warum die sich gegenseitig nicht so wahnsinnig viel gönnen jetzt gerade. Und die Mehrheiten sind eben auch nicht mehr so dicke, dass man einfach mal sagen könnte, komm, das kriegen wir irgendwie noch einigermaßen hin. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das letzte Aufgebot, aber es ist wirklich schwer, so verstehe ich es zumindest parteipolitisch, die ganz unterschiedlichen Strömen schon in den Fraktionen zusammenzukriegen und dann auch eine Mehrheit hinzukriegen. Das macht es sicherlich schwierig, ist aber nur eine Erklärung, ist noch keine Erklärung, wie man das Ganze nach vorne drehen kann und wie man letztendlich eine Unterstützung im gesellschaftlichen und im politischen Raum für eine andere Art von Herangehensweise kriegt. Letzter Satz.
Ja, da bräuchte man eine ganz neue Sendung.
Was bemerkenswert ist, ist schon, dass trotz dieser ganzen Instabilitäten Merz schon mehr Risiko wagt, als wir das in den Jahren zuvor gesehen haben. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, um überhaupt was zu ändern, ist, wenn sie bereit sind, ins Risiko zu gehen. Mhm.
Ich möchte gerne diese Sendung abschließen mit einer Sache, wo wir über Berlin geredet haben. Sie meinten zwar die Bundespolitik, aber wir haben ja auch noch einen Senat und einen regierenden Bürgermeister, nämlich den Kai Wegner. Alle erinnern sich, Stromausfall Berlin. Ich war selbst betroffen, kein Spaß. Das Krisenmanagement war so, na ja, sagen ganz viele. Und dann gab es einen Zeitungsartikel, ist das Kai Wegners Laschet-Moment?
Ja, auch Journalisten sind manchmal albern, weil es ein völlig unvergleichbarer Vorgang ist. Das ist angespielt natürlich auf die Flutkatastrophe, wo ich meinen Urlaub abgebrochen habe, Tag und Nacht unterwegs war und in einer Sekunde falsch gelacht habe. Das ist aber ein völlig anderer Fall hier. Und insofern haben einige das so geschrieben. Ich fand es nicht vergleichbar.
Finden Sie denn aber auch, dass ein Bürgermeister Tennis spielen kann, wenn die Stadt in der Krise ist?
Ich habe mir abgewöhnt, Berliner Politik, also Berliner Stadtpolitik zu kommentieren.
Okay, also kein Kommentar zu Herrn Wegner und seinen Tennis-Eskapaden. Ich danke Ihnen beiden recht herzlich, dass Sie hier sind, dass wir einmal gemeinsam auf die Welt und auch ins Land geblickt haben. Dankeschön. Und ja, das war's schon von uns für heute. Wir sind in 2 Wochen wieder für Sie da. Und nächste Woche sehen Sie an dieser Stelle Blome und Pfeffer. Einen guten Abend Ihnen allen. Tschüss.